wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Wisst ihr, immer wenn es so heiß ist und ich an der Kanzel stehe, muss ich immer dran denken, so im Vergleich, ich war 2015 in Mexiko und habe da so eine Gruppe, wir haben da gepredigt, 20 Tage jeden Abend. Und in der Gemeinde dort ist es so, dass ich war damals noch gar nicht getauft und auch kein Theologiestudent, gar nichts. Aber ich habe gepredigt und ich habe denen oft auch gesagt, ich bin kein Prediger. Aber die haben mich mal mit Pastor Dennis angesprochen. Das ist irgendwie in den Köpfen geblieben. Aber ich musste immer meine Krawatte tragen. Und ich hatte Glück, in der Gemeinde, in der ich war, haben sie mir keine Krawatte vorgegeben. Weil manchen haben sie Krawatten vorgegeben. Und manche waren so groß, das war fast ein Schal. So, halt mit der abenteuerlichen Krawatten, so mit Daniel 2, mit dem Standbild drauf und mit den Tieren. Waren schöne Krawatten, aber war zu warm dort, mit solchen Dingern zu predigen. Wer von euch kann sich denn erinnern an das, was ich letztes Mal gepredigt habe? Das ist immer die größte Frage. Ich habe letztes Mal über Johannes 4 gepredigt und ich predige heute auch über Johannes 4, und zwar den ersten Teil. Und zur Einleitung habe ich Gedanken geäußert, was der Sinn und Zweck des Johannesevangeliums ist, was Johannes uns mitgeben möchte. Und ich möchte das nochmal wiederholen. Wir überlegen uns, dass Johannes in einer Zeit schreibt, wo die sogenannte zweite Generation jetzt am Kommen ist. Das heißt, die erste Generation, die Menschen, die Jesus persönlich gekannt haben, sind gestorben oder sterben langsam. Das heißt, die Menschen, die Jesus nur vom Hörensagen kennen, die sind jetzt da und äußern wahrscheinlich Zweifel darüber, wie es weitergehen soll, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Und Johannes ist jetzt derjenige, der mit seinem Evangelium versucht, den Lesern der zweiten Generation und der wievielten Generation auch immer wir sind, zu zeigen, dass das geschriebene Wort nicht weniger wirksam ist als eine echte Begegnung mit Jesus. Ein interessanter Fakt zum Beispiel ist, dass im Johannesevangelium Jesus die Menschen nicht heilt, indem er ihnen die Hand auflegt, sondern durch sein gesprochenes Wort. Es reicht aus. Sein gesprochenes Wort ist nicht weniger wirksam als eine Berührung von ihm. Ja, und ich muss euch sagen, Johannes 4, das ist von allen Passagen der Bibel meine absolute Lieblingsgeschichte. Und ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass ich diesem Abschnitt nicht gerecht werde. Dass ich das, was ich euch heute erzähle, also das, was ich heute predige, nicht dem Text, wird es auch nie gerecht werden. Aber ich bitte Gott darum, dass wenigstens ein bisschen davon bei euch ankommt und bei mir. Und ich möchte einsteigen mit einem vielleicht ungewohnten Zitat. Und es ist der Text eines im deutschsprachigen Raum eins der meistgeklickten Videos ist. Und dort heißt es folgendes: Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich parke mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich parke mein Herz bei dir heute Nacht. Das ist der Refrain dieses Liedes. Und es ist schon ein bisschen älter, ich glaube so von 2016 oder 2017. Und ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was andere Leute darüber denken, was der Autor oder der Künstler drüber denkt. Und dort heißt es, ja, er ist so romantisch, er möchte heute sein Herz den Frauen geben. Und so, das war ungefähr der Tenor. Und ich habe mir überlegt, irgendwie klingt das nicht so romantisch. Findet ihr nicht? In meinen Augen, weiß nicht, irgendwie ein bisschen verzweifelt. Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Dieser Mensch ist auf der Suche nach echter Liebe, nach Liebe. Und ich sage euch, dieses Lied, als ich das gehört habe, Ich checke mal die Trends bei YouTube, damit ich up to date bleibe. Und ich habe mir direkt, also ich musste direkt an die Passage in Johannes 4 denken, weil sie für mich ja, 1:1 genau das widerspiegelt, was dieser Künstler hier vermeintlich in seinem Herz hat. Die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes Kapitel 4 beschreibt die Begegnung zwischen Jesus und einer samaritischen Frau relativ am Anfang seines Wirkens. Und wir können aus dieser Geschichte zwei Dinge lernen. Erstens sehen wir, wie Jesus mit Menschen umgeht, die aus der Gesellschaft ausgestoßen sind. Und dieser Umgang mit diesen Menschen muss uns ein Vorbild sein. Und das Zweite ist, wir sehen, was das Angebot Jesu ist, das für uns heute genauso gilt wie für diese Frau am Jakobsbrunnen. Und wir können uns in dieser Geschichte sowohl mit Jesus identifizieren, als auch mit der Frau am Brunnen. Ja, lasst uns in den Text einsteigen und Johannes 4 gemeinsam lesen ab Vers 1. Johannes 4 und dort ab Vers 1. Als nun Jesus erfuhr, dass die Pharisäer, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen ist, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Warum wählt Johannes hier diesen Einstieg? Warum schreibt er, dass Jesus Judäa verlassen muss, was im Süden ist? Also Jerusalem ist die Hauptstadt von der Provinz Judäa. Warum verlässt Jesus Judäa? Wenn man den Text liest, könnte man denken, Jesus hat Angst, weil den Pharisäern ist zu Ohren gekommen. Ja, hier, Jesus ist irgendwie erfolgreicher als Johannes. Die Pharisäer hatten schon einen gewissen Hass auf Johannes, weil er erfolgreicher ist als sie. Jetzt kommt Jesus noch und ist noch erfolgreicher. Und deswegen denkt Jesus, ich muss gehen. Er hat vielleicht Angst. Wenn man sich aber Johannes 3, Vers 35 anschaut, merkt man, dass tief der Angst eigentlich nicht da sein kann. Dort heißt es nämlich, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Alles liegt in der Hand Jesu. Alles passiert mit einem Sinn. In Johannes 10, Vers 17 lesen wir, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Jesu Stunde ist noch nicht gekommen. Warum muss Jesus nach Galiläa gehen? Ich vermute, weil es ein von vornherein festgelegter göttlicher Plan war, nach Galiläa zu gehen. Und er musste einen Zwischenstopp in Samaria einlegen. Das war nicht unbedingt, also geografisch gesehen ist das die kürzeste Route. Aber gesellschaftlich, die Juden sind nie durch Samaria gereist. Denn sie haben sie gehasst. Und ich bin jetzt nicht so ein Israel-Experte, aber ich vermute, am Meer ist es angenehmer zu gehen als durch die Berge. So am Ufer oder durch das Jordantal ist angenehmer als durch Samaria zu reisen, wo man noch viele Höhenmeter hinter sich legen muss. Nichts im Leben Jesu ist zufällig. Auch nicht die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus kommt gezielt zu dieser Frau, um sie und viele aus ihrem Dorf zu retten. Wir sehen, dass Jesus nicht zufällig gehandelt hat und dass er das heute auch nicht tut oder in deinem Fall nicht getan hat. Jesus konfrontiert dich genauso heute wie die Frau damals persönlich mit einem Angebot. Wenn du mit Jesus in deinem Leben heute konfrontiert bist, in deinem Hier und Jetzt, ist das kein Zufall. Jesus wollte es so. Im Griechischen, es geht immer zu, ich glaube Vers 4 ist es, dort heißt es, und er musste durch Samaria reisen. Im Griechischen steht dort das Wort edei. Es ist nötig. Es ist nötig. Es ist nötig, dass Jesus der Frau begegnet und es ist auch nötig, dass Jesus dir begegnet. Und vielleicht tut er das auch heute. Lesen wir weiter ab Vers 5. Da kam er in die Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus kam also bewusst zu dieser Frau. Er wusste, dass sie da sein wird. Aber was hatte die Frau an sich, das so besonders war? Warum musste Jesus genau zu ihr kommen? Weil sie so toll war? Weil sie so moralisch gut war? Menschlich gesehen war sie es nicht. Menschlich gesehen war es nicht. Juden und Samariter waren sehr erbitterte Feinde und versuchten möglichst wenig miteinander zu tun zu haben. Wenn es aber allerdings nötig war, wenn es um das hier ging, um Geld, hat man Ausnahmen gemacht. Aber alle gesellschaftlichen Beziehungen hingegen waren streng verboten. Ein Jude lieh nichts von einem Samariter. Er nahm auch keine Gefälligkeit an, nicht mal ein Stück Brot und auch nicht ein Becher Wasser. Und als die Jünger Nahrungsmittel kauften oder in das Dorf gegangen sind, um sich Nahrungsmittel zu kaufen, bewegten sie sich noch im vorgeschriebenen oder im Bereich, der okay war. Darüber hinaus ging aber wirklich nichts. Niemand hätte daran gedacht, einen Samariter um einen Gefallen zu bitten oder ihm etwas Gutes zu tun. Und auch nicht die Jünger. Warum war das so? Die Samariter, ein kurzer Exkurs, als das Nordreich, also im Norden war ja Israel, im Süden war Juda, als das Nordreich gefangen genommen wurde, sind manche dort geblieben. Und die dort geblieben sind, haben sich vermischt mit den umliegenden Völkern und haben dann so ein sogenanntes Mischvolk, sind ein Mischvolk geworden. Und dann sind die Juden wieder zurück nach Israel gekommen, beziehungsweise nach Judäa, haben den Tempel wieder aufgebaut und haben die Samariter aber nicht hingelassen, weil die waren ja unrein, waren ja gemischt mit Heiden. Deswegen haben die Samariter dann einen eigenen Tempel gebaut und dann ging der Streit erst richtig los, weil das waren ja dann Götzenanbeter, weil sie einen eigenen Tempel hatten. Und so ging der Streit dann über Jahrhunderte. Also nicht nur, dass sie irgendwie ein Mischvolk waren, sondern sie waren sogar noch Götzenanbeter. Was dazu kommt zu dieser Samariterin, ja, sie war sogar noch eine Frau. Als religiöser Israelit war der Umgang mit Frauen alles andere als alltäglich und einfach. Uns ist überliefert, dass manche Pharisäer, wenn sie eine Frau öffentlich auf der Straße gesehen haben, sich die Augen zugehalten haben. Und dementsprechend sind sie dann immer gegen die Häuser gelaufen und haben sich überall angestoßen, haben geblutet. Manche haben ihnen dann den Spitznamen blutige Pharisäer oder sowas gegeben, weil sie so intolerant waren. Sie haben sich so krass dran gehalten. Schmerzen zu erleiden, war ihnen lieber, als eine Frau anzugucken. Und Gespräche in der Öffentlichkeit waren sogar verpönt. Ich hatte mal im Studium so ein Seminar oder ein Fach, das hieß, Ich weiß jetzt nicht genau, wie es hieß, aber es ging so um Ehe und Familie und die Texte in der Bibel darüber. Und da hat uns unser Dozent René Gehring so aus dem Talmud manche Geschichten erzählt, was ein Grund dafür war, sich von seiner Frau zu scheiden. Und ein Grund war, wenn sie so laut im Haus gesprochen hat, dass die Nachbarn es gehört haben, dann durfte man sich von seiner Frau scheiden. Okay. Wir wissen ungefähr, wie es jetzt da vor sich gegangen ist. Und das, liebe Gemeinde, ist ein weiterer Grund, warum dieses Treffen eigentlich nicht stattfinden hätte dürfen. Und bei dieser Frau gab es noch ein Problem. Wir lesen, dass es um die sechste Stunde war. Bei der letzten Predigt war es die siebte Stunde, es war ungefähr 1 Uhr mittags. Die sechste Stunde ist dementsprechend 12 Uhr mittags. Das ist also genau zur Mittagszeit. Und wir erleben es auch heute, zur Mittagszeit ist es sehr heiß. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, zur Mittagszeit in Palästina Wasser zu holen. Die Frauen in Palästina bevorzugten die kühleren Stunden nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang. Und dass die Samariterin zu dieser Zeit am Brunnen war, könnte darauf hinweisen, dass sie den Kontakt mit anderen Frauen vermeiden wollte. Und warum das so ist, das werden wir später noch lesen. Es gibt also drei Gründe, warum dieses Treffen nie hätte stattfinden können oder dürfen. Erstens, sie war eine Frau. Niemand sprach in der Öffentlichkeit mit Frauen und es recht nicht ein Fremder und es recht nicht ein Rabbi. Zweitens, sie war eine Samariterin. Und drittens, sie lebte in ungeklärten ehelichen Verhältnissen. Jesus trifft aber bewusst diese Entscheidung, genau diese Frau zu treffen. Ihn interessieren all diese Dinge nicht. Jesus setzt sich über alle Konventionen hinweg. Er schaut hinter die Fassade. Er wollte den Zugang zu ihrem Herzen finden. Und wir lesen, dass Jesus voller Empathie diese Frau um einen Gefallen bittet, anstatt ihr etwas anzubieten. Er bittet sie. Ein Angebot von Jesus hätte sie ausschlagen können. Im Orient ist aber eine Bitte nach Wasser, so wie sie Jesus getätigt hat, also ein Bittenden, Wasser auszuschlagen, das ging nicht. Das ist eine heilige Pflicht, einem Bittenden Wasser zu geben. Wir müssen uns auch noch Folgendes überlegen, dass es Jesus ist, der dort sitzt. Er, der den Ozean schuf, der die Gewalt über die tiefsten Fluten hatte, der die Quellen erschaffen hat, der die Flüsse erschaffen hat. Er ruhte dort am Fluss, am Brunnen erschöpft und ruhte sich aus. Und er war sogar hilfsbereit und sogar auf eine Fremde angewiesen, um etwas trinken zu können. Wir lernen daraus zwei Dinge. Erstens, wir dürfen wissen, dass wir selbst nie zu schlecht für Jesus sind und für sein Angebot. Und zweitens, was vielleicht noch wichtiger ist, wir müssen auch erkennen, dass niemand sonst zu schlecht für Gottes Angebot ist. Auch nicht unser größter Feind. Das Angebot Jesu gilt unabhängig von der Person. Unabhängig von der Person. Lesen wir weiter. Johannes Kapitel 4, dort Vers 11. Also Jesus sagt erstmal, gib mir zu trinken. Vers 11. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Vers 15, spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Wir müssen uns vorstellen, diese Frau sitzt dort am Brunnen und sie sah vor sich einen durstigen Wanderer, der müde und staubig ist. Er ist erschöpft. In Gedanken vergleicht jetzt diese Frau Jesus, diese Person, die dort am Brunnen sitzt, mit dem Stammvater Jakob. Die Geschichten, die sie gehört hat. Ja, Jakob, was für ein guter Mensch. Sie war überzeugt, dass kein anderer Brunnen jenem ihrer Väter ebenbürtig sein könnte. Sie erkannte Jesus nicht. Sie erkannte nicht, dass Jesus mehr ist als Jakob. Dass Jesus derjenige war, der mit Jakob gekämpft hat und der ihn dann später auch gesegnet hat. Die Frau sieht nur das, was vor Augen ist. Wie viele durstige Menschen sind heute in unmittelbarer Nähe des lebendigen Brunnens, suchen aber die Lebensquelle in weiter Ferne. Und ich stelle mir vor, wie die Frau sich überlegt: Jesus, du hast nichts, mit was du schöpfen kannst. Der Brunnen ist tief. Du bist angewiesen an mich. Was willst du mir schon geben? Was erzählst du mir da von lebendigem Wasser? Ich bleibe lieber bei dem Wasser, was ich schon mein Leben lang trinke. Auch wenn wir uns überlegen, ein Brunnen, wenn man gräbt, das Wasser steht da schon eine Weile. Ich glaube, das war auch nicht so sauber, das Wasser. Aber die Menschen trinken dieses Wasser, weil sie nichts Besseres kennen. Diese Frau kennt nichts Besseres als dieses schlammige, modrige Wasser. So im Orient, wenn man lebendiges Wasser erwähnt hat, dann war das immer Wasser, was fließt. Ja, weil Wasser, was fließt, das ist sauberer als Wasser, was steht, in so einer Pfütze. Dieses Wasser bietet er an. Wie sieht das mit uns heute aus? Wenn Jesus uns ein Angebot macht, dann überlegen wir: Was kannst du mir schon geben? Das alles, was ich von dir habe, sind schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Das, was die anderen Leute mir geben können, ist doch viel mehr. Geld, eine Wohnung, meine Eltern zahlen mir das Studium, meine Eltern geben mir dies, das, meine Ehefrau gibt mir das, mein Ehemann gibt mir das. Jesus, was willst du mir geben? Was habe ich von dir? Eine interessante Überlegung zum Johannesevangelium ist noch, dass an verschiedenen Stellen die Rede davon ist, dass Jesus den Menschen persönlich begegnet. Aber eben nur als ganz gewöhnlicher Mensch. Wir haben in der Geschichte von meiner letzten Predigt gesehen, wie ein verzweifelter Vater zu Jesus kommt und er sieht Jesus und denkt: Du willst meinen Sohn gesund machen? Und jetzt die Frau, wo sie Jesus sieht, wo er so staubig ist und erschöpft von dem langen Weg: Du willst mir lebendiges Wasser geben? Die leibhaftige Begegnung mit Jesus ist noch keine Garantie dafür, dass man ihn als Messias oder als Erlöser anerkennt. Die Worte Jesu waren es, die der Samariterin die Augen öffnete. Das geschriebene Wort hat nicht weniger Kraft als die persönliche Begegnung mit Christus. Und Jesus macht der Frau unmissverständlich klar, dass sie etwas Besseres anzubieten hat. Jesus hat lebendiges Wasser, das anders als ihr Wasser den Durst nachhaltig stillt. Jesus allein ist derjenige, der dieses lebendige Wasser schenken kann. Er ist größer als Jakob. Er hat das bessere Wasser. Und ich glaube, diese Überlegenheit Jesu kann man nicht als arrogant oder überheblich bezeichnen. Vielmehr ist seine Überlegenheit absolut notwendig für uns, dass wir das begreifen. Alles auf dieser Erde reicht nicht aus, um uns wirklich den Durst zu nehmen. Wir brauchen dringend dieses bessere Wasser, das Jesus bietet. Das heißt dort, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wassern werden, das bis in Ewigkeit quillt. Und wir wissen natürlich auch, dass das Angebot Jesu kein Wasser ist. Es ist kein besonders gefiltertes Wasser, sondern Jesus nutzt dieses Bild, weil es gut auf diese Situation am Brunnen passt und weil es gleichzeitig sehr gut beschreibt, wie es innerlich und geistlich um uns steht und um diese Frau. In Jeremia 2, Vers 13 lesen wir, dass Israel die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und sich stattdessen Zisternen gebaut hat, die rissig waren, die das Wasser nicht halten konnten. Das gilt im Speziellen für Israel, aber im Allgemeinen auch für die gesamte Menschheit und auch für mich und auch für dich. Der Mensch ist durch den Sündenfall von Gott der Quelle weggerannt und versucht, den dadurch entstandenen inneren Mangel durch alles Mögliche zu kompensieren. Wir suchen verzweifelt nach Erfüllung, nach Sinn, nach Wert. Einige suchen danach nach beruflichen Erfolg, nach Macht, nach Ehre, Reichtum, Anerkennung anderer, Drogen, Alkohol, was auch immer. Und wieder andere glauben, dass sie in anderen Menschen ihre Sehnsucht stillen können. Wie diese Frau am Jakobsbrunnen. Und das musste Jesus ihr erstmal erkennen lassen. Sie ist auf der Suche nach Sinn, aber sie wird immer wieder zu diesem Brunnen, zu ihren Männern zurückkehren. Im Buch Sieg der Liebe von Ellen White lesen wir, wer versucht, seinen Durst an den Quellen dieser Welt zu stillen, wird immer wieder durstig werden. Überall sind die Menschen unzufrieden. Sie sehnen sich nach etwas, um das Verlangen ihrer Seele zu stillen. Nur einer kann diesen Wunsch erfüllen, Jesus Christus, der Ersehnte aller Nationen. Die göttliche Gnade, die nur er allein gewähren kann, ist wie lebendiges Wasser, das den Menschen innerlich reinigt, erfrischt und belebt. Weiter schreibt sie, Jesus vermittelt dadurch nicht den Gedanken, dass ein einziger Schluck vom Lebenswasser ausreicht. Wer von der Liebe von Christus kostet, verlangt stets nach mehr, ohne nach etwas anderem zu suchen. Reichtum, Ruhm und Vergnügen dieser Welt ziehen ihn nicht mehr an. Der ständige Ruf seines Herzens lautet, mehr von dir, gib mir mehr von dem, Jesus, was du Liebe nennst. Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Und er, der dem Menschen die Not offenbart, wartet darauf, dessen Hunger und Durst zu stillen, denn menschliche Mittel und Wege vermögen dies nicht. Brunnen können erschöpft werden, Teiche können austrocknen, aber unser Erlöser ist eine unversiegbare Quelle. Wir können trinken und immer wieder schöpfen und finden beständig frisches Wasser. Wer in Christus wohnt, hat die Quelle des Segens in sich. Eine nie versiegende Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Aus dieser Quelle kann er so viel Kraft und Gnade schöpfen, wie er braucht. Und ich stelle mir mal folgende Frage. Da sind jetzt so viele Phrasen drin gewesen, die sagen wir ständig. Aber was heißt das jetzt konkret? Was heißt das? Wo bekomme ich dieses Wasser her? Gib mir dieses Wasser. Wo und wie hole ich mir dieses Wasser? Nachdem Jesus die Frau aufmerksam gemacht hat auf das, was sie daran hindert, lebendiges Wasser zu bekommen, kommt diese Passage, wo man denken kann, dass diese Frau ablenkt von dem, was Jesus von ihr möchte. Ich bin aber der Meinung, dass die Frau sich jetzt folgenden Gedanken macht. Ich gehe nochmal zu Johannes 4. In Vers 19 sagt die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Vers 21, Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Und jetzt Vers 23. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Jesus sagt der Frau, die jetzt wirklich auf der Suche ist, danach dieses lebendige Wasser zu holen, dass du es nicht in deinem Tempel holen musst. Du musst nicht zu deinem Tempel gehen und du musst auch nicht zu dem Tempel in Jerusalem gehen, sondern die wahren Anbeter werden Jesus oder Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Dort holen wir uns lebendiges Wasser. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir sehen, dass das Johannesevangelium hier einen Kreis schließt. Wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. In Johannes 17, Vers 17 lesen wir, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. In Johannes 17 heißt es auch in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Wie kommen wir zu Jesus? Das Johannesevangelium schließt hier diesen Kreis. Sein Wort ist es. Und ich glaube, diese Passage ist ein Aufruf, ein Plädoyer dafür, dass wir diese Beziehung zu Jesus suchen. Auch wenn er nicht in echt neben uns sitzt, auch wenn er nicht in echt seine Hand auf uns tut, haben wir keinen Nachteil, wenn wir in seinem Wort lesen. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir dieses lebendige Wasser, wonach uns nicht mehr dürsten wird, in seinem Wort finden. Amen. Amen.